Die Marienkirche ist die Hauptkirche von Rostock. Das in Backsteinziegel gebrannte Zeugnis des einstigen Reichtums der Hansestadt. Gemeinsam mit St. Marien in Lübeck gilt sie als großartigster Kirchenbau der deutschen Ostseeküste. Um den 86 Meter hohen Turm der Rostocker Marienkirche kreisen Möwen. Direkt darunter, im Erdgeschoss des Turms, steht Karl Bernhardin Kropf. Er ist der Kantor und zugleich Mitglied des Fördervereins zum Erhalt der Kirche.
Dieser Teil hier ist also vom Mauerwerk her tatsächlich der älteste, also es heißt um 1260 herum schon. 1265 wurde entschieden, dass die Marienkirche Hauptkirche Rostocks werden soll und dann begann das große Umbauen und Erweitern.
Im 14. und 15. Jahrhundert wurde das Gotteshaus zu einer dreischiffigen gotischen Basilika mit einer Gewölbehöhe im Mittelschiff von mehr als 31 Metern erweitert. Sie erhielt einen Kapellenkranz um den Chorraum und ein gewaltiges Querschiff.
Die Rostocker Marienkirche unterscheidet sich von der Lübecker und auch von sehr vielen anderen großen Backsteinkirchen durch das extrem ausladende Querhaus. Also als Grundriss hat die Kirche eigentlich eine Kreuzform, das ist sehr selten und sehr originell, sodass auch manche Besucher, wenn sie vom Süden die Kirche betreten, die Richtungen verwechseln und eben den Norden für den Hauptaltar halten.
Überhaupt ist die Anordnung des Mobiliars im Innenraum äußerst ungewöhnlich. Das hat wohl vor allem mit der kunstvoll geschnitzten Renaissance-Kanzel zu tun, die zentral an einem Pfeiler im Kirchenraum angebracht ist. So sind die Kirchenbänke nicht zum Altar hin ausgerichtet, sondern zur Kirchenmitte, zum Ort der Verkündigung. 1454 waren die mittelalterlichen Umbauten abgeschlossen. Seitdem ist das äußere gotische Aussehen der Marienkirche unverändert.
Die Marienkirche hat für diese Stadt natürlich eine hervorragende Bedeutung,
sagt Ralf Schinke, Stadtplaner von Rostock und Leiter des Rostocker Ortskuratoriums der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Es ist also immer die zentrale Kirche dieser Stadt gewesen, auch die universitäre Kirche. Und ich habe 1985 hier als Stadtplaner angefangen in Rostock. Und die Marienkirche war ja eine der wenigen sakralen Bauten, die den Krieg auch unbeschadet überstanden hatte. Insofern hatte sie auch in der DDR immer eine sehr hohe Symbolik.
Nach Kriegsende ragte die mit geringen Blessuren davongekommene Marienkirche wie eine göttliche Erscheinung in den Rostocker Stadthimmel. Um sie herum Ruinen. Dieses Wunder verdankt die Stadt Friedrich Bombrowski, dessen Geschichte Karl Bernhardin Kropf gern erzählt.
Dieser Name mutet seltsam an, wenn man von einem Bombenangriff spricht. Aber er war sogenannter Turmdiener und er hat sich also auf die vermuteten Bombenangriffe eingestellt. Das heißt, man brachte Sand und Wasser und Eimer und was man so braucht in die Dächer. Und hier war sozusagen der zeitliche Ablauf, also dass die ersten Brände von Phosphorbomben aufflammten, dass man es bemerkt und dass eben Menschen sich wirklich darum als erstes kümmerten. Und das war eben er mit seiner Tochter und dann auch noch später einige weitere Helfer. Also es zu schaffen, das war ein Glücksspiel und hier ist es eben glücklich ausgegangen.
Friedrich Bombrowski brachte später seine Erinnerungen an diese dramatische Nacht des Jahres 1942 zu Papier.
In der Glockenstube standen unsere Löschgeräte, Wasser und Sand. Das alles mussten wir die letzten 78 Stufen hinauftragen, zum Teil auf steilen Leitern. Als wir in der Turmlaterne ankamen, schien es fast aussichtslos, den Brand zu bekämpfen. Aber kurz entschlossen griffen wir mit der Luftschutzspritze an. Die zwei Eimer Wasser, die wir mitgeschleppt hatten, waren bald verbraucht. Nun holte meine Tochter das Wasser herbei, während ich pumpte. Immer wieder lief sie die 78 Stufen der steilen Leiter mit einem Eimer herauf und herunter, immer unter Lebensgefahr. Hauptsächlich der große Balken nach Westen heraus brannte stark, sodass das Feuer schon bis in die Turmspitze schlug.
Der persönliche Preis, den Bombrowski für die Rettung seiner Kirche bezahlte, war hoch. Kurz nach dem Brand starb seine Tochter an einer Rauchvergiftung, die sie sich während der Löschaktion zugezogen hatte. Nach der politischen Wende 1989-90, als die Zeit der umfangreichen Stadtsanierung anbrach, stand die scheinbar gut erhaltene Marienkirche nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste, erzählt Stadtplaner Ralf Schinke.
Wir waren jetzt aus der DDR-Zeit auch nicht so sehr verwöhnt, was also ideale Erscheinungsbilder angeht. Also insofern, wenn man reinkam, war sie sehr erhaben, aber insgesamt natürlich hatte sie eine sehr, sehr große Patina. Aber das hat uns ja nicht gestört, weil eben diese Erhabenheit dieser wunderschönen gotischen Kirche das alles überragt hat. Und man hat das natürlich auch immer im Zusammenhang mit den anderen Stadtkirchen gesehen. Und ich glaube, dass in den ersten Jahren die Marienkirche auch ein bisschen im Schatten dieser beiden anderen Kirchenbauprojekte gestanden hat, weil sie vergleichsweise irgendwie noch in einem erträglichen Zustand war.
Doch der Schein trug, schildert Bastian Hacker, Restaurator und ebenfalls Mitglied des Fördervereins Stiftung St. Marienkirche zu Rostock, der bereits im Mai 1990 gegründet wurde.
Der Anlass für die Gründung des Fördervereins war der schlechte Erhaltungszustand der Kirche. Also grundlegende Elemente des Bauwerks waren halt nicht mehr funktionstüchtig, zum Beispiel das Dach oder auch die Abwasserleitung. Und das ist für ein Bauwerk eigentlich immer das Wichtigste, dass Dach und Abwasser funktionieren, sonst wird der Schaden immer größer.
1995 begannen die umfangreichen Sicherungsmaßnahmen. Nacheinander wurden Dach, Mauerwerk, der Turm, die Gewölbe und zuletzt auch die Kirchenfenster saniert.
Es ist also ein Gerüst ja auch noch zu sehen. Da sind die Fenster jetzt auch frisch fertig geworden und damit ist die Fenstersanierung auch tatsächlich abgeschlossen.
Berichtet Karl Bernhardin Kropf, sichtlich erfreut. Beachtlich ist vor allem die Fensterfront über dem Südeingang, die Christus als Weltenrichter zeigt. Das Bild zieht sich über drei einzelne Fenster und ist mit 150 Quadratmetern angeblich das größte zusammenhängende Bildmotiv der Glasmalerei weltweit.
Alle Glasfenster, die wir jetzt sehen, jedenfalls alle großen bemalten Fenster, sind aus dem Zeitraum 1896 bis 1906. Und dabei haben natürlich auch Patrone eine gewisse Rolle gespielt, die also teilweise die Patenschaft für einzelne Fenster übernommen haben.
Eine Familie, die sich besonders stark in der Marienkirche eingebracht hat, sowohl als Kirchvorsteher als auch finanziell, sind die Manns.
Das ist jene Familie, aus der die Schriftsteller, die Bekannten, stammen. Und wenn man den Roman Buddenbrooks ein bisschen erinnert, da gab es ja so einen Rostocker Vorfahren, der sich gut gehalten habe, wie es so schön heißt. Und es gibt ja auch eine Seitenkapelle, die wir als Vorsteherstube bezeichnen oder auch als Mannsche Kapelle, weil sie eben als Grablege der Familie Mann genutzt wurde.
Mit der Instandsetzung der Fenster sei die Sanierung des Baukörpers Marienkirche nun abgeschlossen, sagt der Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Ralf Schinke.
Und wir freuen uns als Ortskurator natürlich außerordentlich, dass seit 1995 eben auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Sanierung der Marienkirche unterstützt. Inzwischen sind da über 2,5 Millionen Euro schon reingeflossen. Und für uns ist das eines der herausragenden Förderobjekte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Nun könne man sich den wertvollen Ausstattungsstücken der Marienkirche widmen, fügt Kantor Karl Bernhardin Kropf hinzu. Etwa den zahlreichen Altären und Grabmalen. Der Publikumsmagnet der Kirche ist aber unbestritten die astronomische Uhr. Rund 150.000 Besucher zieht es in normalen Jahren in das Gotteshaus. Die astronomische Uhr an der Rückseite des barocken Hochaltars lockt nicht nur Kunstinteressierte, sondern auch Technikbegeisterte in die heiligen Hallen.
An anderen Stellen finden sich diese Uhren an Rathäusern, an speziellen Uhrtürmen. Und hier im Norden, im hansischen Raum, gibt es eine ganze Reihe von Uhren, die alle in Kirchen sind. Das geht von Danzig über Stralsund, Rostock, Wismar bis Lübeck. Das ist also für die Hansestädte eigentlich der typische Ort.
Denn hier waren sie vor dem rauen Küstenwetter geschützt, erzählt Manfred Schukowski, Professor für die Didaktik der Astronomie. Er beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten in seiner Freizeit mit der Rostocker astronomischen Uhr und hat mehrere Standardwerke über die Rostocker und andere astronomische Uhren verfasst. Bereits 1380 gab es eine astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche, deren Schlagglocke heute noch im Turm hängt. Sie wurde 1472 ersetzt durch eine modernere Uhr.
Da hatten die Danziger in ihrer Marienkirche eine ganz ähnliche Uhr gebaut und die Rostocker wollten ihre dann mindestens ebenso schön und sie haben sie noch ein bisschen prächtiger ausgestattet. Sie ist die einzige Uhr, die ich kenne, die drei geschnitzte Ziffernringe hat. Zweimal den Tierkreisring, einmal den Monatsring.
Die Gesamtverantwortung für den Bau lag in den Händen des Nürnberger Uhrmachers Hans Düringer, der auch die Danziger Uhr geschaffen hatte. Auf wen die kunstvollen Schnitzereien zurückgehen, ist nicht bekannt. Die Uhr schlägt zu jeder vollen Stunde, um 12 und um 24 Uhr erklingt das Glockenspiel und die Apostel beginnen ihren Lauf.
Hier werden drei natürliche Zeitmaße angezeigt. Der Stundenzeiger dreht sich einmal täglich, der Mondzeiger einmal im Monat, genau einmal in einem siderischen Monat, und der Sonnenzeiger einmal im Jahr. Und es gibt ja keine derartige Uhr ohne Mondphasenanzeige. Das Mondlicht war eben etwas, mit dem man rechnete, wenn man nachts unterwegs war.
Beim näheren Hinschauen erzählt die Uhr viel über das mittelalterliche Leben. So kann man das Intervall ablesen, den Zeitraum zwischen Weihnachten und Fastnacht, aus dem das Osterfest berechnet wurde. Oder die Römerzinszahl, einen mittelalterlichen Steuerzyklus. 2017 endete das vierte Zifferblatt der astronomischen Uhr. Manfred Schukowski hat das fünfte Kalendarium berechnet, das von 2018 bis ins Jahr 2150 gilt. Um das alte Kalendarium zu erhalten, wurde es auf einer dünnen Vorsatzscheibe über dem alten Zifferblatt aufgebracht. Durch eine kleine Tür an der Seite des Altars gelangt man in die Eingeweide des technischen Wunderwerks. Zwischen 1943 und 1952 war die Uhr zum Schutz vor Kriegsschäden eingemauert. In den 70er Jahren und im Jahr 2017 erfolgten Restaurierungen, auch mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Trotz ihres hohen Alters ist die Uhr mit 5 Werken fast vollständig im Originalzustand erhalten.
Wir bewundern ja, wie lange sie auch schon läuft, Jahrhunderte und so, aber sie ist nicht besonders präzise. Also am Abend hat sie dann schon etwa 2-3 Minuten Verspätung.
Kantor Kropf deutet nach oben auf die 5 Uhrengewichte. Jeden Morgen werde die Uhr von Ehrenamtlichen aufgezogen und neu gestellt. Wir verlassen das Uhrengehäuse und stehen im Altarraum vor dem barocken Hochaltar. Er hat in diesem Jahr gewissermaßen seinen 300. Geburtstag und markiert den Beginn der Barockwelle, erzählt Kantor Karl Bernhardin Kropf. Denn die Innenausstattung der Kirche sowie die Ausmalung stammen überwiegend aus der Zeit von 1721 bis 1770. Den Abschluss und zugleich die Krönung der barocken Umbauten bildete die Orgel.
Sie ist sehr originell, also das Instrument hat optisch einen hohen Wiedererkennungswert, wobei wir Organisten auch seufzen, denn die Originalität liegt darin, dass die Seitenflügel sehr stark vorgezogen sind. Also man hat fast eine Anmutung eines Schlosshofes, in dem man sich befindet. Aber dass die Orgel so eine stark konkave Form hat, ist akustisch eigentlich gar nicht so günstig. Aber der ausführende Orgelbauer, der war hier aus der Stadt, der hat eben vor allem auf Design gesetzt. Als reiner Orgeltechniker hat er aber eher versagt, also von seinen technischen Einbauten, Pfeifen, Windladen und so weiter, ist so gut wie nichts mehr übrig.
Der Orgelbauer Paul Schmidt und seine Auftraggeber strebten nach Größe. Zu ihrer Fertigstellung war sie die drittgrößte Orgel weltweit. Karl Bernhardin Kropf ist gebürtiger Österreicher. Nach Norddeutschland verschlug es den preisgekrönten Organisten vor allem wegen der monumentalen Backsteinkirchen. An der Rostocker Kantorenstelle reizt ihn aber speziell die Orgel.
Es wurde in der Stellenausschreibung auch damals gebeten, dass man das Wissen hätte, ihre Veränderung begleiten zu können.
Inzwischen ist Karl Bernhardin Kropf 13 Jahre Kirchenmusikdirektor in Rostock, aber nun soll es endlich losgehen mit der Orgelsanierung. Zurzeit umarmt die Orgel mit ihren weit hervorreichenden Prospektseiten ein turmartiges Baugerüst. Oben in 32 Metern Höhe befindet sich der Arbeitsplatz von Bastian Hacker. Behutsam kratzt der Restaurator mit dem Skalpell die graue Farbe vom Holz.
Ich untersuche die Orgel gerade, das heißt, ich schaue, wie die barocke Fassung ausgesehen hat um 1770 und ich schaue halt, welche Schäden vorhanden sind.
Aus der umfangreichen Schadenskartierung wird ein Konzept für die Restaurierung der Orgel erstellt. Neben dem Prospekt soll auch das Instrument selbst general überholt werden. Keine geringe Aufgabe, denn was die Pfeifenzahl anbelangt, ist die Orgel die größte des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Doch von den 5700 Pfeifen sind mehrere hundert gar nicht mehr spielbar, bedauert Organist Kropf.
Wir müssen feststellen, dass immer an entscheidenden Stellen irgendwas schiefgegangen war. Als es mal guten Willen gab, gab es kein Geld. Als es Geld gab, gab es keine Kompetenz. Und wenn man es jetzt ganz pathetisch ausdrückt, wir wollen einen Zustand herbeiführen, wo eine gute Finanzierungslage mit guter, höchster handwerklicher Qualität zusammentrifft.
Dafür wird ein Millionenbetrag benötigt. Kropf ist zuversichtlich, ohne Fördermittel gehe es natürlich nicht, aber auch die Spendenbereitschaft in der eigenen Gemeinde sei sehr hoch. Das habe man bei der Erneuerung der Glocken gesehen. Zunächst war geplant, eine neue Glocke zu gießen. Am Ende reichte das Geld für zwei. So besteht das Geläut der Marienkirche nun aus 6 Glocken.
Wie viele Stufen haben wir zu erwarten?
206.
Hier kommen wir schon zu einer ersten Abzweigung. Hier würde man auf den Ziegenmarkt kommen, also auf die Straße sozusagen. Und eine ganze Zeit lang hatte also der Turmdiener die Fotoapparate einzusammeln gehabt, weil man konnte vom Turm natürlich in den Stadthafen blicken. Und der war für DDR-Bürger eben gesperrt. Und vor allem ging es am Anfang darum, dass man nicht sehen sollte, welche Reparationsleistungen auf dem Hafenwege die Stadt verlassen.
Vorbei an allerlei geheimnisvollen Türen und der winzigen Türmerwohnung, die bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts genutzt wurde, gelangen wir in den Glockenstuhl.
Wir stehen jetzt direkt hier vor unserem Schatz. Das ist die nach ihrem Gießer benannte Monke-Hagen-Glocke oder Große Glocke. Die ist also auch genau datiert, ist 1409 gegossen. Und sie hat ungefähr 4400 Kilogramm. Und dafür ist ihr Ton gar nicht so tief. Ich versuche den mal kurz hörbar zu machen.
Eine steife Meeresbrise trägt den Glockenklang weit über die Stadt und den Hafen. Heute bestimmen die Glocken zwar nicht mehr den Tagesablauf der Menschen, aber vielen gibt ihr Läuten dennoch die Gelegenheit, kurz innezuhalten und sich einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, welch herausragender kulturhistorischer Schatz mit der Marienkirche in Rostock steht.